ARD Sounds.
Lachgasverbot für Jugendliche in Kraft. Warum die Droge gefährlicher ist, als sie zunächst wirkt.
Ungarn wählt proeuropäisch, wie sich das auch auf uns auswirkt.
Und neues Terminal am Frankfurter Flughafen. Was sich dadurch für Fluggäste verbessert.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen an diesem Montag, den 13. April. Ich bin Julia Barth und freue mich sehr, dass heute mal wieder Moritz Zachow an meiner Seite ist. Endlich bist du wieder da. Wie schön.
Ja, danke, danke. Ich freue mich auch. Schönen guten Morgen. Und ich habe nochmal nachgeguckt. 9 Wochen war ich raus. Ich bin nämlich kurz Papa geworden.
Mal eben kurz. Aber da hast du ja jetzt noch einen schönen Grund fürs Frühaufstehen.
Eben, genau. Einer ist unter anderem heute und ich freue mich sehr, wieder da zu sein und deswegen starten wir direkt auch mal mit dem ersten Thema. Und das ist eins, über das vor knapp 2 Jahren so richtig begonnen wurde, politisch zu diskutieren. Und jetzt ist es tatsächlich durch und auch in Kraft getreten, nämlich ein Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige. Seit gestern gilt das und zwar in ganz Deutschland, weil das Gas eben so gefährlich sein kann und Nerven schädigen kann. Schwindel, psychische Veränderungen und Lähmungen sind da möglich und im schlimmsten Fall ist es sogar tödlich, zu viel Lachgas einzuatmen.
Ja, das ist so ein bisschen der Sound dazu. Lachgas wird zum Beispiel genutzt, um Luftballons auf Partys aufzupusten. So hört sich das dann an. In den vergangenen Monaten haben das aber immer mehr Jugendliche eben nicht für die Partydeko genutzt, sondern das Lachgas darin eingeatmet für den kurzen Kick.
Man ist so leicht benebelt. Es ist eigentlich alles ein bisschen witziger wie betrunken sein.
Die Geruchslosigkeit, dadurch, dass man das gut vor Eltern verstecken kann, dass man sich damit cool fühlt und man denkt, man ist der Checker, würde ich mal so sagen. Dass man das einfach aus einem Ballon konsumiert, dass sich das so kindlich anfühlt, dass man einfach nur Luft einatmet. Deswegen denkt man auch, dass das nicht schädlich ist.
Ja, und das ist es aber, und zwar sehr. Wer das Gas direkt aus einer Kartusche einatmet, der riskiert allein wegen des hohen Drucks Schäden an der Lunge. Das Lachgas verdrängt nämlich Sauerstoff im Körper und das kann zu Bewusstlosigkeit und sogar Hirnschäden führen.
Wenn die Patienten kommen, dann sagen sie, sie haben entweder Kribbeln in den Armen oder Beinen oder sie kommen tatsächlich schon mit schwerwiegenden Folgen, wie zum Beispiel Lähmungen. Das ist natürlich immer das Problem, dass manche das nicht angeben wollen.
Das sagt die Neurologin Antje Bischoff von der Uniklinik Bonn.
Ja, viele Minderjährige unterschätzen die Gefahr von Lachgas. War ja auch ziemlich einfach, daran zu kommen, denn die Kartuschen, die konnte man ja wirklich einfach direkt am Kiosk um die Ecke kaufen. Aber seit gestern ist das eben vorbei. Minderjährige können es gar nicht mehr kaufen und an Erwachsene dürfen keine größeren Lachgaskartuschen mehr verkauft werden, sondern nur noch so maximal 10 kleinere Kartuschen. Wobei man sagen muss, quasi 10 Flaschen Sprühsahne. Ich weiß nicht, was man damit anstellen will. Da ist nämlich auch Lachgas drin in dieser Sprühsahne, damit wir die Sahne per Knopfdruck dann auch rauskriegen.
Stellt sich natürlich die Frage, ob das Verbot jetzt wirklich den Lachgaskonsum einschränkt bei Jugendlichen. Das Gas an sich wird ja nicht verboten, weil es eben im Alltag gebraucht wird. Die Sprühsahne hast du gerade schon erwähnt, aber auch als Narkosemittel in der Medizin wird das genutzt. Deswegen zielt das Verbot auch auf den Missbrauch von Lachgas ab. Es wird auf jeden Fall schwerer, daran zu kommen. An Automaten oder im Internet soll es auch nicht mehr möglich sein, Lachgas zu bestellen. Da kann man ja auch deutlich schwerer noch nachvollziehen, ob der Käufer schon volljährig ist oder nicht.
No. Bevor es dieses bundesweite Verbot gab, haben aber auch schon einzelne Städte reagiert. Meine Heimatstadt Osnabrück zum Beispiel, da gab es das Verbot schon früher.
Ja, bei mir in Köln auch.
Ja, genau. Oder auch im Landkreis Helmstedt, in Hamburg, Hanau oder auch in Bonn.
In Bonn darf Lachgas an Minderjährige schon seit dem letzten Sommer nicht mehr verkauft werden. Und da hat sich gezeigt, Jugendliche finden trotzdem Mittel und Wege, um daran zu kommen. Das stellt die Neurologin Antje Bischoff auch fest, die wir vorhin schon mal gehört haben.
Wir beobachten in der Regel, ich würde sagen, vielleicht einen Patienten im Monat. Jetzt hatten wir am Wochenende wieder einen bei uns im Dienst.
Und auch Beatrix Schmeichler von der Suchtpräventionsstelle Update in Bonn sagt:
Das Verbot gibt es, das wird aber gut umgangen von den Jugendlichen. Es gibt auch immer den einen Kiosk, den man kennt, der es immer noch verkauft.
Das sind natürlich nur persönliche Eindrücke. Zahlen, inwieweit das Verbot den Konsum von Lachgas eingeschränkt hat, die gibt's noch nicht.
Na, zumindest eine Zahl haben wir gefunden. Die kommt vom Ordnungsamt in Bonn. Das hat 27 Verstöße gegen das Verbot festgestellt, weil es eben doch nicht nur den einen Kiosk gibt, der das Lachgas doch noch an Minderjährige verkauft, sondern offenkundig mehrere. Da laufen jetzt Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Verkäufer.
Ja, ich weiß ja auch selber noch, wie das als Jugendlicher ist, ne? Da bist du auf einer Party, einer hat was dabei, Gruppenzwang und so, dann willst du auch keinen Rückzieher machen und dann probierst du eben dieses Lachgas aber nochmal, Bitte, bitte, das ist keine gute Idee.
Ungarn hat gewählt. Nach 16 Jahren muss Viktor Orban seinen Regierungsstuhl räumen und Platz machen für Péter Modja. Das war eine unfassbar spannende Wahl, die viele, viele Menschen in Ungarn bewegt hat. Die Wahlbeteiligung war mit an die 80% so hoch wie noch nie.
Ja, kein Wunder, denn die beiden Politiker, die konnten ja wirklich kaum unterschiedlicher sein. Mhm. Während wir uns ja alle an die meist sehr EU-kritische Haltung und Blockadepolitik von Viktor Orban erinnern, da steht sein Nachfolger Péter Modja für eine proeuropäische Politik. Die Ungarn haben also nicht viel weniger als einen Systemwechsel gewählt, kann man sagen. Und dass der kommen kann, das ist ja wahrscheinlich, denn Stand 5 Uhr heute Morgen haben Péter Modja und seine Partei Tisza genug Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und die brauchen sie eben für Reformen.
Das einen freut, ist des anderen leid. Während zehntausende Anhänger der Tisza-Partei am Ufer der Donau in Budapest gefeiert haben, das ist die ungarische Hauptstadt, sind die Anhänger der Fidesz-Partei von Viktor Orban natürlich traurig. Aber man muss auch sagen, Orban hat seine eindeutige Wahlniederlage anerkannt und seinem Kontrahenten auch schon gratuliert.
Péter Modja hat seinen Anhängern nach dem Wahlsieg zugerufen, wir haben Ungarn befreit. Auch Bundeskanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen haben gratuliert. Und sie hat sogar gesagt, dass sie das Herz Europas in Ungarn stärker schlagen hört. Sehr bildlich gesprochen. Mhm. Und klar, der ukrainische Präsident Zelensky, der freut sich auch, dass Orban abgewählt ist. Denn der hat ja zuletzt ein 90 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine blockiert.
Aus Russland haben wir bisher noch keine Reaktionen wahrgenommen. Orban galt ja immer als sehr Russlandfreund. Da verliert Präsident Putin also einen wichtigen Verbündeten in Europa. Viktor Orban war ja im Übrigen auch einer der wenigen Politiker, die sowohl mit Wladimir Putin in Russland als auch mit Donald Trump in den USA ziemlich dicke sind.
Tja, in Europa werden wir diesen politischen Wechsel alle sehr wahrscheinlich spüren, denn in der EU müssen viele Entscheidungen ja einstimmig getroffen werden. Und da hat Viktor Orban in den vergangenen Jahren häufig blockiert, um seinen eigenen Willen durchzusetzen. Ja, Kritiker würden sagen, zu erpressen.
EU-Hilfen zum Beispiel für die Ukraine konnten nicht gezahlt werden oder auch Entscheidungen in Migrationsfragen wurden immer wieder aufgeschoben. Und da hat Orban immer nur dann zugestimmt, wenn von der EU Geld für Ungarn gezahlt wurde, also diese ganz normalen EU-Gelder.
Und wenn dann das EU-Geld Richtung Ungarn gezahlt wurde, ne, da ging es dann auch um Milliardenbeträge, die ja auch alle EU-Bürger gezahlt haben. Da war dann immer nicht so ganz klar, was damit passiert ist. Die sollen auch schon mal veruntreut worden sein, so Stichworte Korruption, Schmiergelder oder auch irgendwelche Projekte, von denen längst nicht alle profitiert haben.
Ja, und deswegen hat die EU auch immer wieder diese Gelder zurückgehalten. Für diese Projekte gibt es ein ganz konkretes Beispiel, dass Orban mit EU-Geld eine Schmalspurbahn hat bauen lassen, die zu seinem Heimatort führt, ganz zufällig, und ganz zufällig ein Fußballstadion anbindet, bei dem er Präsident des Vereins ist. Wirklich gebraucht wurde die Bahn aber wohl nicht.
Orban hat Ungarn in 16 Jahren politisch ziemlich umgebaut, die Pressefreiheit eingeschränkt. Das Verfassungsgericht, das ja eigentlich seine Regierung kontrolliert, das hat er eingeschränkt und das Land immer autokratischer entwickelt, also sich selbst immer mehr Macht gegeben.
Und das will der neu gewählte Péter Modja jetzt ändern. Er hat angekündigt, dass mit ihm die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden soll, damit also auch die Macht wieder demokratischer verteilt wird und so dann auch wieder guten Gewissens EU-Gelder nach Ungarn gezahlt werden können.
Ist schon interessant, weil Modja bis vor 2 Jahren selbst noch in der Fidesz-Partei von Orban war und da hat er auch hohe Ämter bekleidet. Aber er ist eben ausgetreten, er ist pro-europäisch, haben wir gesagt, und er will gegen die Korruption im Land vorgehen. Allerdings hat Modja auch gesagt, dass er nicht alles, was Orban gemacht hat, anders machen will. Orbans strikte Asyl- und Migrationspolitik zum Beispiel, die will er beibehalten.
Wenn ihr mehr über Orban, Modja und all das, was da in Ungarn in den vergangenen Jahren passiert ist, wissen wollt, hört gerne mal die aktuelle Folge unserer Kolleginnen und Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM. Wir verlinken euch das in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Ihr habt es am Wochenende ja bestimmt mitbekommen. Die erste bemannte Mondmission seit mehr als 50 Jahren hat geklappt. Die Artemis-Crew ist nach 10 Tagen im All seit Samstag zurück auf der Erde. Vorher haben sie den Mond umrundet und dabei waren sie so weit von der Erde entfernt wie kein Mensch zuvor. Und jetzt soll es laut NASA darum gehen, wieder Menschen für die Forschung auf dem Mond landen zu lassen. Vielleicht sogar schon 2028.
Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind erstmal gescheitert. US-Vizepräsident J.D. Vance hat danach erklärt, man habe keine klare Zusage Teherans gesehen, dauerhaft auf Atomwaffen zu verzichten. Iranische Medien berichten, der größte Streitpunkt sei die Kontrolle der Straße von Hormuz gewesen. Jetzt wollen die USA die Straße selber kontrollieren.
In dieser Woche gibt es auf den Straßen mehr Verkehrskontrollen als üblich in Deutschland, denn heute beginnt die sogenannte Speed Week. Das heißt, in fast allen Bundesländern geht die Polizei bis Sonntag verstärkt gegen zu schnelles Fahren und auch gegen Drängler vor. Beim Blitzermarathon im vergangenen August sind bundesweit zehntausende Autofahrer in die Radarfallen getappt.
Und falls ihr euch fragt, was bei den Gesprächen der schwarz-roten Regierungskoalition rausgekommen ist, wir haben das nicht vergessen, es gibt nur noch nichts zu erzählen. Die Spitzen der Koalition hatten ja am Wochenende zusammengesessen, um darüber zu sprechen, wie sie uns bei den hohen Energie- und Spritpreisen entlasten wollen. Vielleicht erfahren wir da heute im Laufe des Tages mehr, was wir euch dann morgen erzählen können. Ein großes Bauprojekt, das pünktlich fertig wird und das auch noch, ohne dass die Kosten explodieren. Es klingt ja fast schon so, als könnte das in Deutschland gar nicht mehr klappen, tut es aber.
Ja, in Frankfurt am Main haben am Wochenende 30.000 Menschen die Eröffnung des neuen Flughafenterminals gefeiert. Ende nächster Woche geht der dann offiziell in Betrieb. Es ist ein Mega-Ding, so groß wie die Frankfurter Innenstadt. Wow. Und wo in Deutschland ja inzwischen manchmal so ein bisschen der Eindruck ja auch entsteht, wir kriegen hier nichts mehr hin. Da wollen wir heute mal auf eine Sache schauen, die ziemlich gut gelaufen ist.
Ja, Grüße gehen raus an den BER in Berlin bei der Gelegenheit. Dieses Terminal 3 in Frankfurt, das jetzt fertig ist, wird Platz für 19 Millionen zusätzliche Passagiere bieten pro Jahr. Das ist mal eben der Flughafen Düsseldorf obendrauf. Der Frankfurter Flughafen ist ja der wichtigste und auch größte Flughafen in Deutschland, ein ganz zentrales Drehkreuz. Aber er ist eben ziemlich in die Jahre gekommen und mit den zwei Terminals bisher platzt er fast schon aus allen Nähten. Deshalb jetzt eben noch ein dritter dazu, der verspricht, die Abfertigung der Reisenden soll besser laufen, schneller gehen und für die Passagiere entspannter werden. Weniger Gedränge, viele automatische Check-in-Schalter und Gepäckautomaten und auch klar getrennte Wege für Ankunft und Abflug.
Zu dem Neubau gehört aber nicht nur das Gebäude mit den Flugsteigen. Davor ist auch noch ein neues Parkhaus für 8500 Autos und eine fast 6 Kilometer lange Skyline-Bahn. Das ist eine automatisch fahrende Hochbahn, die dann das neue Terminal 3 im 2-Minuten-Takt mit den beiden älteren Terminals verbindet.
Der erste Flieger hebt da nächste Woche Donnerstag ab und bis zum Sommer ziehen vor allem die Airlines, die bisher von Terminal 2 aus fliegen, nach und nach rüber. British Airways zum Beispiel, Air France, KLM oder auch arabische Fluglinien wie Etihad und Emirates. Und Terminal 2 wird danach auch erstmal komplett geschlossen und kernsaniert.
Das neue Terminal gilt übrigens als größtes privat finanziertes Infrastrukturprojekt Europas. 4 Milliarden Euro hat das Ganze gekostet und es gab dafür keine direkten staatlichen Bausubventionen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Betreibergesellschaft zum Teil in öffentlicher Hand ist. Also das Land Hessen hat da zum Beispiel Anteile und die Stadt Frankfurt auch.
Für die Rhein-Main-Region ist das Projekt Fluch und Segen gleichzeitig. Einmal ist der Flughafen der wichtigste Arbeitgeber in der Region. Rund 80.000 Menschen arbeiten da. Und wenn jetzt noch mehr Flugverbindungen möglich sind, bringt das natürlich auch noch mehr Jobs und auch zusätzliche Einnahmen. Und es ist auch ein Plus für den Wirtschaftsstandort. Frankfurt will damit ja auch so Flughäfen wie London, Paris oder Amsterdam Konkurrenz machen.
Na, und gleichzeitig bedeutet mehr Flugverkehr für viele Menschen in der Region, die da eben nicht ihr Geld verdienen, vor allem auch mehr Lärm. Das sehen die am meisten dann. Die Anwohner leiden da auch jetzt schon drunter, selbst wenn sie nicht direkt am Flughafen wohnen. Und wenn jetzt noch mehr Flugzeuge da in Dauerschleife relativ niedrig über Wohngebiete fliegen, dann nimmt natürlich auch der Störfaktor zu.
Ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich bin nämlich in der erweiterten Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen aufgewachsen. Ach, und kann sagen, ja, bestenfalls stumpft man da so ein bisschen ab, aber ganz ausblenden kann man den Sound irgendwie nie. Und Freunde, die noch einen Ort näher dran gewohnt haben, die mussten auf ihrem Balkon regelmäßig wirklich die Unterhaltung unterbrechen, wenn man Flieger wieder gestartet oder gelandet ist, weil man buchstäblich sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat.
Ja, Bürgerinitiativen und Umweltverbände sagen außerdem, der Bau eines solchen Terminals ist in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß und sie fordern stattdessen Kurzstreckenflüge, doch am besten auf die Schiene zu verlagern.
Und dann haben wir für euch noch was Historisches aus der Fußball-Bundesliga der Männer, denn da gibt's ab sofort die erste Cheftrainerin überhaupt. Marie-Louise Ether heißt sie und sie übernimmt bis zum Ende der Saison den Chefinnen-Trainerposten bei Union Berlin. Der Verein hatte den bisherigen Trainer Steffen Baumgart am Wochenende entlassen, weil das Team im Abstiegskampf einfach zu viele Spiele verloren hatte.
Ja. Die 34-Jährige war früher Spielerin bei Turbine Potsdam und im Sommer soll sie die Frauenprofis von Union Berlin übernehmen. Also jetzt gerade hat sie noch ein bisschen Zeit. Ja, und solange macht sie nochmal richtig die Männer lang.
Ja, wir wünschen ihr auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ihre Aufgabe ist es ja jetzt, dass Union Berlin in der ersten Bundesliga bleibt. 5 Spiele stehen noch an.
Ich habe auch direkt mal nachgeguckt, viele Fans von Union Berlin, die freuen sich auf jeden Fall über diese personale Entscheidung, über dieses Historische. Einer hat bei Instagram geschrieben, ich bin froh, eine Unioner zu sein, weil auch mal eine Frau an Steuer darf.
Ja, finde ich schön, dass die Fans das auch so sehen. Sie selber sagt dazu übrigens.
Das ist das, was ich auch immer versucht habe, einfach mit Leistung und auch einer gewissen Qualität einfach zu überzeugen, weil ich glaube, dann spielt das Geschlecht auch einfach keine Rolle.
Ja, so ist es. Oder sollte Definitiv. Es zumindest sein. Wir verabschieden uns für heute und sind morgen wieder für euch da.
Habt einen tollen Tag. Bis morgen.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.